In einer Zeit, da der real existierende Kapitalismus eine globale Krise ausgelöst hat, besinnt man sich doch hier und da auf den Philosophen Karl Marx. Auch an der PH Freiburg im Sommersemester findet die Ringvorlesung Karl Marx Reloaded statt. Zu Gast im Studio ist jetzt der Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften, Professor Dr. Albert Scher. Herr Scher, welche Intention steht denn hinter Ihrer Ringvorlesung Karl Marx Reloaded?
Wir haben uns überlegt, als Institut eine disziplinübergreifende Vorlesung zu machen, also mit Soziologen, Historikern, Wirtschaftswissenschaftlern, Politikwissenschaftlern. Und haben uns gefragt, was wäre da ein Thema, das für eine Öffentlichkeit interessant sein könnte. Und genau aus dem Grund, den Sie schon gesagt haben, haben wir gedacht, na, wenn es eine Größe gibt der sozialwissenschaftlichen Diskussion, die aktuell wieder Konjunktur hat, dann ist es Karl Marx.
Und warum dann Karl Marx Reloaded? Also was wird denn da neu geladen oder auch aufgeladen?
Ja. Nun, das kann man ja nicht hingehen, wie vielleicht in den frühen 70er Jahren, und einfach so tun, als könnte man ohne Probleme und direkt an Marx anschließen. Sondern man muss ja fragen, was trägt er aus, wenn man ihn mit dem auflädt, mit dem verbindet, was aktuell neuere Einsichten, Erkenntnisse sind und auch natürlich auch die Problemlagen der Marxischen Theorie. Das heißt, es geht nicht um die Idee zu sagen, naja, wie ich sag mal in den späten 60ern, frühen 70er, wir machen jetzt wieder Marx-Dogmatik, wir lesen Marx von hinten nach vorne und sagen, da steht alles schon drin, sondern wir fragen uns, was ist da kritisch dazu anzumerken und was steht andererseits für eine Erkenntnismöglichkeit noch drin.
Und was hat jetzt zum Beispiel die aktuelle Diskussion, gerade hier in der Bildungslandschaft oder der Wirtschaftskrise, wird da auch dran angeknüpft oder ist es mehr so die Ideologie, die da nochmal aufgearbeitet wird?
Genau, es ist ja so, wenn Sie im Augenblick eine Tageszeitung lesen, ist überall von Kapitalismus die Rede. Auch in der Bildungsdiskussion, ein Kollege Richard Münch spricht von neuen Bildungskapitalismus, um das zu beschreiben, was in den Schulen, an den Hochschulen passiert. Und wenn man diesen Begriff jetzt Kapitalismus irgendwie ernst nehmen will, nicht nur als so eine rhetorische Floskel, muss man sich ja fragen, was heißt denn das? Und wenn man das wissen will, was heißt Kapitalismus, dann muss man Marx lesen, weil das ist schon wissenschaftlicher Erfinder des Begriffs.
Willy Brandt, der ehemalige Bundeskanzler, hat auch mal gesagt, man wird Karl Marx dann am besten gerecht, wenn man ihn im Positiven wie im Negativen vom Podest, von dieser Unberührbarkeit runterholt. Ist das auch mit als Ihre Intention?
Ja klar, verstehen? Karl Marx ist ja längst kein Säulenheiliger mehr. Die Zeiten sind wirklich lange vorbei. Und im Gegenteil ist er ja, wenn man jetzt ein bisschen, sagen wir mal, in Baden-Württemberg sich umhört, eher jemand, mit dem er eher mit spitzen Fingern anlaufen würde, anfassen würde. Sie haben ein ganz anderes Problem. Wenn Sie heute von Karl Marx reden, dann denken alle erstmal DDR. Und DDR ist gescheitert, also warum noch irgendwie Marx? Und diese Verwechslung von Marx mit dem sogenannten realen Sozialismus oder dem Stalinismus, die muss man erstmal abräumen, um dann ernsthaft fragen zu können, ist das eine Theorie, mit der man heute noch was anfangen kann? Und wenn Sie das jetzt mal in der internationalen Diskussion anschauen, also in Frankreich, Großbritannien, USA, dann ist die Frage eindeutig ja. Da wird offener und ernsthafter über Marx geredet, wie hierzulande, weil das heutzutage nach der Wende irgendwie in Verruf geraten ist.
Jetzt steckt die Wirtschaft in einer großen Krise, gesellschaftlich wirkt sich das auch auf viele Bereiche vom menschlichen Dasein aus, also ganz eigentlich weise, auf alle, von Hartz IV bis Studiengebühren. Was ist Ihre größte Befürchtung jetzt im Augenblicklichen?
Meine größte Befürchtung ist die, dass man, wenn man über Gesellschaft redet, eigentlich nur noch über Wirtschaft redet. Und dass alle Teilbereiche der Gesellschaft daraufhin abgesucht werden, wie können die so umgestalten, dass die möglichst zur Wirtschaft passend gemacht werden. Und die Tendenz führt dazu, das sieht man, glaube ich, an Hochschulen ganz gut, dass die Frage, was heißt Bildung, wozu betreiben wir hier Bildung, was ist die Zielsetzung der Lehrer- oder Pädagogikausbildung, immer ganz schnell nur beantwortet wird mit der Frage, entspricht das den wirtschaftlichen Gegebenheiten? Es wird zum Beispiel sehr viel zu wenig gefragt, was bedeutet das eigentlich für die Demokratie? Also ist die Hochschule, ist die Schule ein Ort, wo junge Menschen noch auf eine demokratische Gesellschaft vorbereitet wird? Oder es wird sehr wenig danach gefragt, was heißt denn das für das Verständnis von Menschenrechten? Und diese Engführung ist ein großes Problem. Und ein zweites großes Problem ist, dass die wirtschaftlichen Effekte inzwischen zunehmend zu einer weitgehenden Verunsicherung führen. Also wenn Sie sich mal anschauen, wie haben sich die Arbeitsmärkte verändert, letzten 10 Jahre, dann heißt das immer Zunahme der befristeten Stellen, Zunahme der Scheinselbstständigen, Zunahme des Niedriglohnsektors und damit eine weitreichende Verunsicherung von Lebensmöglichkeiten. Und meine Befürchtung ist auch, dass sich das fortsetzen und noch verschärfen wird.
Um es jetzt mal auf den Bildungsbereich zu konzentrieren, zu sagen, okay, wenn jetzt Student X studiert, kostet uns das so und so viel und ist das rentabel für unseren Wirtschaftsmarkt? Wäre das dann so
erstens quasi das, die grobe Frage? Und ist das, was er da studiert, dazu geeignet, ihn für den Arbeitsmarkt fit zu machen? Das ist die Engführung, die geschieht. Mhm. Das fängt ja früher an. Das fängt an beim G12-Gymnasium, wo man aus Gründen, die man sonst gar nicht verstehen könnte, sagt, nur noch 12 Jahre Abitur, damit die früher auf dem Arbeitsmarkt sind. Das geht über Bologna an den Hochschulen. Man sagt, die sollen eigentlich nach 6 Semestern arbeitsmarktfit sind. Und was ist die Hintergrundidee? Die heißt, wenn Sie das mal hochrechnen, da hat einer mit 18 Abitur und dann macht er 3 Jahre Studium. Also er wäre eigentlich mit 21 akademisch qualifiziert auf dem Arbeitsmarkt.
Ja, theoretisch mit 26 Doktortitel und spätestens mit 28, 29, 30 Professor.
Ja, und mit 40 Burnout, mit 50 frühverwendet. Das ist dann die weitere Entwicklung. Und das ist eine Entwicklung, die allem entgegenspricht, was man sonst so weiß. Und wenn man erst mal sich anschaut, wie laufen denn die Persönlichkeitsbildungsprozesse junger Menschen, sagt ja jede Soziologie, Pädagogik, Entwicklungspsychologie, die dauern heute länger als früher. Also bis jemand eine gereifte Persönlichkeit ist, das geht nicht schneller, das dauert aus bestimmten Gründen länger. Wenn man sich anschaut, wie ist denn der Arbeitsmarkt bestellt, dann ist es ja nicht so, dass eine Massennachfrage nach Akademikern ist, sondern die rutschen in eine riskante Übergangsphase. Das heißt, es ist klar, dass die Qualifikationsanforderungen in vielen Teilarbeitsmärkten steigen und nicht geringer werden. Also warum man quasi eine Mischung von Turboabitur und Kurzzeitstudium im Augenblick als die sinnvolle Lösung sehen will, weiß ich nicht, wenn, dann müsste wahrscheinlich nur deshalb, man sagt, wir müssen relativ schnell, relativ billig und relativ effektiv für die Wirtschaft ausbilden. Und das ist für das Bildungssystem ein erheblicher Qualitätsverlust. Und ich glaube auch überhaupt nicht, dass sich das mittelfristig auszahlt. Also wenn ich eine Zukunftsprognose sagen darf, würde ich mit hoher Gewissheit sagen, wir werden in 10 Jahren reden über eine Strukturkrise des Bildungssystems an den Hochschulen und in die nächste neue Welle von Hochschulreform geraten.
Aber jetzt kann man auch sagen, also aus dieser Krise, die momentan da ist, die sich verschlimmern wird, Ihre Prognose bedeutet ja auch, in 10 Jahren kommt es nochmal zu einem richtigen Strukturwandel, weil wir uns dann ganz in eine schwierige Situation lavieren. Ja. Was wäre dann auf der anderen Seite die größte Hoffnung? Was kann Positives passieren aus gerade dieser Krise? Aus Krisen entstehen ja manchmal auch sehr positive Dinge.
Also mir fällt es wirklich schwer, im Augenblick da eine positive Option zu sehen. Also was man ein bisschen sehen kann, man hat zum Glück gelernt aus dieser Krise raus, dass was die USA und England gemacht haben, einen radikalen Sozialstaatsabbau, dass das keine schlaue Lösung war und dass man Glück gehabt hat, dass man in Deutschland sehr viel zögerlicher und langsamer versucht hat, diesen Sozialstaatsabbau voranzutreiben. Wenn man genauer hinguckt, wird man auch feststellen können, wenn man sich das mal England anguckt, die Situation an Hochschulen oder USA, dass diese Privatisierung des Bildungssystems mehr Schaden anrichtet als Nutzen zeigt. Das könnte man vielleicht auch daraus lernen, dass sowas wie bestimmte Bereiche eine stabile öffentliche Infrastruktur brauchen und die Marktideologie sich nicht als Steuerungsinstrumenten, als Allheilmittel für das Bildungssystem eignet. Und vielleicht noch ein Positives. Es gibt ja inzwischen in Hochschulen wie auch in den Schulen zunehmende Proteste und Unzufriedenheiten. Und das ist schon ein Teil dieser Kritik und Krise, dass sich solche Gegenbewegungen doch deutlich verstärkt.
Ist es nicht auch so, dass nach einer Zeit, wo also relativ wenig politisches Engagement auch von jüngeren Leuten auch da war, also zumindest jetzt im Vergleich mit den 70er Jahren, dass vielleicht das auch eine positive Entwicklung ist, dass immer mehr jüngere Leute jetzt doch tatsächlich auch sich interessieren, was passiert da mit mir und meinem System.
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so wirklich, also man so eine Tendenz ableiten kann. Was man aus der Hochschule zeigen kann, es gab einen Prozess der Politisierung und der Aktivierung eines erheblichen Teils des Studenten. Das ist erstmal ein gelungener Akt von Demokratie lernen und Demokratie einfordern. Es gab aber auch große Teile, die einfach mit mehr oder weniger desinteressiert das zur Kenntnis genommen haben. Also es gibt ein Stück weit wieder Demokratisierungsbewegungen, ja.
Jetzt nochmal zurück zur Ringverlesung. Mhm. Karl Marx Reloaded. Ist die offen für alle Interessierten?
Ja, klar.
Und verstehe ich auch als Nicht-Soziologin die Themen, die diskutiert werden?
Ja, das ist jedenfalls unser Anspruch. Also die Ringverlesung ist so angelegt, dass sie für eine studentische und auch eine weitere Öffentlichkeit interessant sein soll, also auch verständlich sein soll. Ob das immer gelingen wird, müssen wir herausfinden.